Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Zu Beginn des Jahres feierte Total Clearance ein Jubiläum. Die 1000 Folgen haben wir erreicht und ich habe so langsam das Gefühl, die Snookerspieler wollen aufholen, indem sie genauso viele Maximums spielen. Darüber müssen wir sprechen. Oder um es mit den Worten von Snooker-Pro-Kollegin Lula Witzescher zu sagen, früher haben wir einen Artikel pro Maximum Break geschrieben. Ja, jetzt gibt es einen Maximum Break pro Artikel, der geschrieben wird. Also, man kann noch unendlich viele weitere Witze darüber machen, aber wir haben schon wieder zwei erlebt an den ersten Tagen des Xi'an Grand Prix in China. Snooker wurde dann außerdem noch gespielt, also das normale Snooker, nicht nur Maximums. Und darüber werden wir sprechen, wer jetzt hier nämlich in der Runde der letzten 32 steht. Und das tun wir heute bei Total Clearance hier mit Kati Hartinger. Moin Kati!
Hallo Christian, ich pack's wirklich gar nicht. Wir haben in der letzten Folge uns über die Maximum Breaks unterhalten, die ich noch so aus dem Augenwinkel, sogar aus dem Ausland mitbekommen habe, wie viele das waren. Und seitdem sind einfach schon wieder zwei Maximum Breaks gespielt worden. Und das ist erst zwei Tage her, dass wir aufgenommen haben. Das ist doch völlig wahnsinnig. Ja, wir hatten jetzt Glückwünsche, wir haben wieder auszurichten, an Aaron Hill und an Judd Trump für zwei weitere Maximum Breaks. Jetzt, es fällt mir auch zunehmend schwer, über die zu sprechen, oder? Weil, ja, es war immer rot und schwarz und dann noch alle Farben. Es ist doch krass. Was ist denn los? Also, da gibt es auch zwischendurch, auch auf Social Media, finde ich, interessante Kommentare. Also, entweder natürlich müssen wir die Taschen enger nähen, ne? Das ist ja auch eine immerwährende Diskussion beim Snooker. Dann die Diskussion auch, tun wir uns damit einen Gefallen als Sport? Ja, weil es gibt doch die immerwährende Diskussion auch, was ist schwieriger, ein Nine-Darter im Dart oder ein Maximum Break im Snooker? Ja, und bisher waren wir da eigentlich schon relativ entspannt, solide auf der Nummer 1-Position. Aber wenn jetzt hier jeden Tag drei von den Sachen gespielt werden, also das können wir nicht mehr lange halten, diesen Ruf. Da muss ich schon zustimmen, den Bedenken auf Social Media.
Ja, also ich habe es jetzt im Darts nicht ganz so verfolgt in der letzten Zeit, aber ich würde behaupten, seit Beginn der Snooker-Saison gab es jetzt auf jeden Fall mehr Maximum Breaks als 9 Darter. Es waren die Nummern 12 und 13 für diese Saison bereits von Judd Trump und von Aaron Hill. 15 ist der Rekord aus der Vorsaison, also da ist jetzt inzwischen eigentlich nicht mehr die Frage, wird der eingestellt, sondern da ist jetzt nur noch die Frage, stellen wir den sogar noch dieses Jahr, also im Prinzip vor der Halbzeit der Snooker-Saison, die ja immer so zwischen UK Championship und Masters ist, ein. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich glaube, das wird passieren bis dahin.
Ja, und ich meine, was ja noch gar nicht richtig losgegangen ist, ist die Jagd, oder naja, zum Teil losgegangen ist, weil es ist ja jetzt das Fourth Major included, ne? Aber ist ja die Jagd nach dem Triple Crown, Doppel-Maximum-Ding oder jetzt eben mit 4 Turnieren, aber die wichtigen 3 davon kommen ja erst noch. Also ist ja auch verrückt, oder? Also ich hätte da ein bisschen Sorgen langsam als Sponsor. Es ist ja auch schon einmal weggegangen jetzt. Und da kommen noch so viele Turniere auch in der Preisklasse eben. Also es geht ja jetzt für die wahren Fans, sag ich jetzt mal, erst dann richtig los mit UK Championship, Masters und WM. Also der Ronnie O'Sullivan, was soll's denn? Aber also was wird denn da noch an Geld fließen? Es gibt ja ein Cap, der kann nicht unendlich oft vergeben werden, der Bonus aber schon mehrfach.
Ja, den werden sich wahrscheinlich 5 Spieler teilen, wenn das so weitergeht diese Saison. Auf jeden Fall wird es da noch ein paar geben. Und wir sind uns ja alle einig, die Snooker-Saison hat ja eigentlich noch gar nicht richtig angefangen.
Also jetzt die Kolleginnen von Snooker Pro haben es geschafft mit ihrem Artikel jetzt, dass die Saison für mich angefangen hat. Also die läuft jetzt, Christian. Ich bin jetzt wieder da. Die Saison läuft für mich, ja. Wenn du bis Ende der Saison die Saison nicht gestartet haben willst, kann ich dir auch nicht helfen, ja. Dann mache ich mit Noah und Andreas weiter, so nämlich. Komm mal in die Gänge hier.
Na gut, dann startet sie vielleicht, weiß ich nicht, so zur UK Championship oder so. Mal, wir werden sehen.
Okay. Also, ich bin geduldig.
Dann lass uns gleich mal über einen von den beiden Maximum-Männern reden. Aaron Hill ist da eigentlich relativ schnell abgehakt. Der ist nämlich noch dabei, hat sein Match gegen Huang Jiahao mit 5:2 gewonnen und trifft gerade, während wir reden, auf Mark Davis. Warum der überhaupt in der Runde der letzten 32 steht, darüber werden wir gleich sprechen. Aber wir müssen mit Judd Trump anfangen. Und zwar nicht nur wegen seines Maximum-Breaks gegen On Yi in der ersten Runde, beziehungsweise im Quali-Heldover, die er mit 5:2 gewonnen hat, sondern vor allem wegen seines gestrigen Matches gegen Matthew Stevens. Und wenn man vor dem Jian Grand Prix noch sagte, okay, Judd Trump hat einen relativ langsamen Start in die Saison, vielleicht noch nicht unbedingt vom Wort Krise sprechen möchte, ich glaube, so langsam kann man es dann doch als Ergebniskrise bezeichnen.
Ja, und das tut mir wirklich leid. Also wir haben ja den Judd Trump auch lange verteidigt, ne, nach der Kritik am Ende der letzten Saison und so weiter. Aber das ist schon kurios, was der jetzt nicht abliefert in dieser Saison. Ich mache mir ja schon ein bisschen Sorgen. Oder war vielleicht dann, ich meine, der ist ja auch umgezogen jetzt und viel. Also, ich weiß nicht, vielleicht muss der doch wieder in den UK-Regen zurück und schauen, was dann passiert, wo du eigentlich gar nichts anderes machen kannst als Snooker spielen, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, und das Turnier hatte eigentlich so gut angefangen, also schöner reinkommen als mit diesem Match gegen On Yi geht eigentlich gar nicht. Das war Lieblingsmatch des bisherigen Turniers, weil es so ein gute Laune-Match war. On Yi hat nämlich fantastisch angefangen mit der 74 und dann kam Judd Trump mit dem Century Break und dann hat er auch noch eine 94 gespielt und die 147 und die hat sich dann nochmal einen knappen Frame geholt. Dann hat das Judd Trump aber in Ruhe zu Ende gespielt. Also das war so ein, das war in bester Laune, in bester Snooker-Freundschaft, kann man fast schon sagen, gespielt. Und trotzdem haben beide eine Top-Leistung gebracht, jeweils im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und das war, sowas gefällt mir. Sowas gucke ich mir einfach wahnsinnig gerne an. Und ja, das war doch eigentlich gemacht für Judd Trump, um dann hier weit zu kommen. Und es, auch das Match danach, das wirkte doch eigentlich so, als könnte sich Judd Trump da einen riesen Stein vom Herzen spielen, oder? Weil es eben nicht lief, aber er dann doch sich reingebissen hat. Also das war doch eigentlich das Match, und das habe ich auch mehrfach gelesen tatsächlich auf Twitter und Co., das war doch das Match, was Judd Trump normalerweise dann zum späteren Sieger des Turniers macht. Oder so ein Match, wo du denkst, ja, krass, dass er das noch gewonnen hat. Nur er hat es halt nicht gewonnen.
Er hat es nicht gewonnen und es sah, also es war ein sehr merkwürdiges Match gegen Matthew Stevens, kann man nicht anders sagen. Judd Trump hat eigentlich alles im Griff gehabt, führte 3:1 zur Pause, hat nicht überragend gespielt, aber hat solide gespielt. Und nach der Pause lief da nichts mehr zusammen, kaum noch vernünftige Breaks, sehr viele wieder mal lange Bälle, was bei Judd Trump diese Saison wirklich so langsam zur Achillesferse wird, die langen Bälle, die langen Einsteiger, wofür er ja eigentlich durchaus auch bekannt ist eigentlich, also nicht, dass er da eine Achillesferse hat, sondern dass er die eigentlich gut hinkriegt. Und Matthew Stevens hat das Match komplett an sich gerissen, hat mit einer 90 erst den Ausgleich geschafft und dann den 7. Frame auf die Farben gestohlen und sah dann eigentlich schon wie der sichere Sieger aus, legte eine 61 vor im 8. Frame. Und Judd Trump kam dann zurück in den Frame, konnte aber nicht das Break durchziehen, wie es so oft der Fall war nach dem Mid-Session-Interview gestern. Und Matthew Stevens klaubte sich dann die restlichen benötigten Punkte zusammen und Judd Trump lag mit 11 Punkten hinten, also 11 Punkten Differenz, die er brauchte, um Snooker, also brauchte Snooker in dieser Höhe. Und dann kam ein Matthew Stevens Frame, wo, also ein Ende dieses Frames, der passgenau auf die Karriere von Matthew Stevens ist, wenn man so möchte. Eins fantastischer Snooker nach dem anderen von Judd Trump. Aus ein paar ist Matthew Stevens dann auch gut rausgekommen, aber aus zweien dann eben nicht. Und das waren beides dann Snooker auf Blau und auf Pink. Und was macht das an Punkten? Genau, 11 Respotted Black. Genau, Respotted Black. Und auch die holt sich Judd Trump, nachdem Matthew Stevens da ein sehr riskantes, langes Double versucht hatte und wieder den Ball ein bisschen zu doll spielte, dann vor der Mitteltasche, die schwarze vor der Mitteltasche liegen ließ. Also das hat Matthew Stevens so ein bisschen verbaselt. Und wer dann aber dachte, nach diesem Frame-Gewinn muss jetzt nicht nur das Match, sondern auch, das war ja allen klar dann in Social Media, die Trophäe am Ende der Woche muss an Judd Trump gehen. Der wurde eines Besseren belehrt. Wieder ein katastrophaler Frame, ein Decider, in dem Judd Trump keine echte, ja, keine echte Chance bekam, weil er sie auch einfach in katastrophaler Weise immer ungenutzt ließ. Schwache Safeties, also ich glaube, man hat Judd Trump in dem Decider so das erste Mal auch so ein bisschen angemerkt, dass die Ergebnisse der letzten Zeit an ihm genagt haben, und das ist schon ein ungewöhnliches Zeichen für jemanden mit der Erfahrung, weil dass Matthew Stevens in einem Decider, nachdem er einen achten Frame so bitter verloren hat, der konstantere und der nervenstärkere Spieler ist, das hat man, glaube ich, in den letzten 30 Jahren Snooker noch nicht erlebt. Also das ist schon beeindruckend irgendwie.
Ja, das hat man wirklich außerhalb einer Kneipe in den letzten 30 Jahren nicht erlebt. Ja, da bin ich ganz bei dir. Wahnsinn. Wahnsinn, was Judd Trump da nicht auf den Tisch bringt, was er jahrelang auf eine dominierende Art und Weise auf den Tisch gebracht hat. Das ist, ja, also man muss jetzt irgendwie von einer Formkrise sprechen, so ungern ich das auch tue und so sehr ich ihm auch den WM-Titel wünschen würde und gerade auch einen im Crucible. Aber ich weiß auch gar nicht, was man dem jetzt raten würde, oder? Das ich meine, die langen Bälle kommen irgendwie nicht, dann so dieses, das wirkt so ein bisschen wie dieses Häufchen Elend von Judd Trump, was in Nürnberg bei der Pressekonferenz saß, beim European Masters. Und so richtig ist er da nicht, also, na gut, der hat so viele Titel geholt, ne? Das macht es ja auch so schwierig. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, was soll Judd Trump, wie soll der seine eigene Lage einschätzen? Mit der richtigen Selbstkritik, aber eben auch mit dem, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf, ich habe letzte Saison trotzdem wahnsinnig viele Titel geholt. Also, da, ich finde, das ist eine richtig schwierige Situation, um mit umzugehen. Also, da beneide ich den Judd Trump wirklich gar nicht drum, dass er sich damit jetzt auseinandersetzen muss, was das jetzt bedeuten soll und wie man jetzt weitermacht. Was hat er für Optionen, ne? Mit anderen Leuten oder mehr Leuten oder anders trainieren, eine Pause machen, das Gegenteil von der Pause machen und viel mehr Turniere noch besuchen. Vielleicht taucht er hier beim Grand Prix in Hannover auf, in Wunsdorf jetzt am Wochenende. Das wäre doch nett, Christian, oder? Das wäre vielleicht was. Also ich glaube, da hätte er ja gute Chancen, außer er wird gegen Flo Nüstle gelost natürlich. Oder Richard Wienold, dem traue ich auch noch so einen Sieg gegen Judd Trump zu. Also das, ja. Also ich finde, das wäre eigentlich, jetzt habe ich doch meinen Rat für Judd Trump. Wir sehen uns, Judd, wir sehen uns in Wunstorf, bitte in Felix Fredes neuer Snooker Academy am Samstag. Also das ist eigentlich die einzige Art und Weise, wenn Judd Trump Weltmeister werden will, ist das the way to go.
Also es ist schon interessant, also um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, Judd Trump ist dieser Saison bei einem Weltranglistenturnier noch nicht übers Achtelfinale hinausgekommen. Und um es mal noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen, Stand jetzt wäre er neben Zhang Anda der einzige Top-20-Spieler, der nicht für den World Grand Prix qualifiziert ist, aktuell. Also
wow.
Das mal als kleine Einordnung, wie schlimm es wirklich um die Ergebnisse bei Judd Trump steht. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Er hat auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Es kommen die Probleme mit dem neuen Kö, also die Probleme in Anführungsstrichen, dass er sich da weiter dran gewöhnen muss, hinzu. Für Matthew Stevens auf jeden Fall ein richtig guter Sieg. Er wird dann heute Nachmittag auf Lü Hao-Tian treffen. Es ist, ja, ernst bei Judd Trump, aber er war gestern nicht der einzige Topspieler, der die Segel streichen musste. Da kamen ein paar weitere Namen hinzu, so ein paar Marks zum Beispiel, ein Mark Allen und auch ein Mark Selby, die gestern beide etwas überraschende Niederlagen einstecken mussten.
Ja, das waren Favoritensterben gestern. Ich weiß gar nicht, mit wem wir anfangen wollen, mit Mark Allen vielleicht. Der hat gegen Oliver Lyons gespielt und auch da im Entscheidungsframe verloren. Das hatte so ein paar Parallelen hier zu dem Judd-Trump-Match. Es gab nämlich auch eine Respotted Black. Ja, das wissen wir, weil wir es gesehen haben, das wissen wir nach wie vor nicht basierend auf dem Live-Scoring. Ne? Das ist schon weiterhin ein Trauerspiel, weil wir sehen ja, dass es doch was ist, was öfters als alle 5 Jahre im Snooker mal vorkommt. Ja, zum Beispiel gestern eben 2-mal. Ollie Lyons.
Und seltener als ein Maximum Break inzwischen.
Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Immerhin können wir die sehen. Ach Gott. Ja, Oliver Lyons, was sagen wir zu dem? Ne? Der taucht jetzt öfters mal in den Schlagzeilen auf für sportliche Leistungen der positiven Art und Weise. Das ist doch schön. Hat auch gut mitgehalten hier gegen Mark Allen. Das war eigentlich so ein sehr dynamisches Match. Ne? Die haben sich da gegenseitig nichts geschenkt, sondern uns diverse Breaks geschenkt, immer abwechselnd. Es war ein nettes Match. Eben direkt auch angefangen mit dieser Respotted Black, die an Oliver Lyons ging. Also da wusstest du schon, okay, die beiden haben hier was vor, entertainmentmäßig. Und ich fühlte mich gut unterhalten, auch wenn es jetzt nicht, weiß nicht, wahnsinnig viele Maximum Breaks gab. Aber das sucht man vielleicht gerade auch im Moment. Gott sei Dank nur ein Century Break im Match. Das war eine 108 von Oliver Lyons.
Also, ebenfalls kein Maximum Break gab es bei Mark Selby gegen gegen Mark Davis. Aber auch ein paar Centuries gab es, also eins von Mark Davis. Aber ich hatte das Gefühl, gestern, Mark Selby läuft so ein bisschen das ganze Match hinter dem Mark Davis. Hat dann aber eigentlich zum richtigen Zeitpunkt nochmal einen Gang gefunden, um dann auch selber mit 4-3 in Führung zu gehen und hat es trotzdem nicht über die Ziellinie geschafft. Also, was war es? War es eine Glanzleistung von Mark Davis oder hat Mark Selby das Match vielleicht ein bisschen blöd, ungünstig verloren?
Also, Christian, unseren HörerInnen zuliebe, ich kann ja gar nichts anderes sagen, als das war eine Glanzleistung von Mark Davis, den ich mittlerweile als Top-Anwärter auf diesen Titel sowie auf den WM-Titel sehe, außer Judd Trump spielt in Hannover mit. Das war eine Leistung, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen, die fing an mit der 98, dann kam so ein Mark Selby-Frame, wo ich mir aber auch mehrfach, irgendwie schon im zweiten Frame hatte ich ein schlechtes Gefühl irgendwie bei dem Match. Ich dachte mir mehrfach, das ist doch jetzt ein Mark Selby-Frame und trotzdem wackelt der Frame und trotzdem ist das irgendwie unsicher. Also ich hatte, obwohl der Mark Selby ihn dann letztlich gewonnen hat, irgendwie so, dachte ich mir, Mark, was denn los? Was läuft denn hier so verkehrt? Ja? Und dann kam im dritten Frame schon wieder Mark Davis mit der 129, Christian, ein Century Break. Wunderschön für die Galerie, für die Dark Mavis-Fans. Mark Selby dachte sich, okay, ja, da hat die Kathi recht, hier läuft das gar nicht. Und hat dann eine 96 gespielt, hat sich dann auch noch ein Frame geholt. Du hast es angesprochen, es lief doch dann eigentlich besser. Aber dann kam schon wieder dieser 8. Frame und das war eben der Frame, den ich befürchtet hatte im 2. Frame, ne? Weil ich dachte mir, das so richtig griffig ist das nicht von Mark Selby hier auf der Stöpselebene, ne? Bei so stöpseligen Frames. Und ja, der nächste ging eben an Mark Davis und dann hat er es auch noch durchgezogen, so richtig. Also mit dieser Coolness, als würde der ständig gegen Mark Selby gewinnen, ja, tut er nicht. Aber in dem Fall eben schon. Also ich bin wahnsinnig glücklich für die Mark Davis-Fans. Wurde mir ja letztes Mal von dir mitgeteilt, Christian, zu streng gewesen bisher mit Mark Selby in der Saison. Ich mir dachte, Mann, jetzt gewinn doch mal wieder ein paar mehr Titel. Und das hat halt immer nur fürs Halbfinale gereicht. Also ich will jetzt keine Formkrise weiter herbeireden bei Mark Selby, aber ich würde ihn halt schon gerne mal wieder mit einer Trophäe sehen.
Das würde er sicherlich auch gerne. Auf jeden Fall wird es diese Woche nichts. Mark Davis hat, wie gesagt, weiter die Chance, wird auf Aaron Hill treffen heute, beziehungsweise spielt gerade schon gegen Aaron Hill, während wir hier aufnehmen. Ansonsten, Cameron Wilson hat gewonnen gegen Haris Tahir mit 5-1 und muss dann gefühlt eine Woche auf sein nächstes Match warten, weil das ist ja eigentlich ganz witzig, sowohl er als auch sein heutiger Gegner, Yuan Zijun, haben ja ein Freilos in der ersten Runde aufgrund der Absagen von Marco Fu und Jamie Jones. Marco Fu, wer es nicht mitbekommen hat, hat sich ja, ich glaube, den Arm oder Ellbogen, irgendwas gebrochen.
So ein Trottel.
Ja, ne, irgendwie, da läuft es gerade mal besser bei ihm.
Oder?
Und jetzt ist er ein halbes Jahr raus oder so. Also wirklich.
Also er hat das ja noch mit Humor gepostet quasi, aber ich meine, es darf doch nicht wahr sein. Da, ich meine, so viele gesundheitliche Probleme gehabt und dann bist du da und dann spielst du so gut und dann brichst du dir so, ach komm, jetzt ernsthaft. Das ist wahrscheinlich, also hat er jetzt nicht geschrieben, aber das ist wahrscheinlich in irgendeiner total dämlichen Alltagssituation passiert. So stelle ich, so male ich mir das gerade aus, Christian, oder? Also da langst du dir doch echt ans Hirn, Mensch. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber es darf doch einfach nicht wahr sein, Marco Fu. Komm. Und dann kommt er wieder zurück und dann läuft es nicht so richtig und dann müssen wir alle Mitleid haben, wieder 3 Jahre lang. Nee, also nee, Christian, ich habe da jetzt keine Lust drauf. Nein, der Arme, gute Besserung, wirklich, also man kann ja echt nur mitleiden, wenn es dann endlich mal wieder gut läuft und dann passiert dir sowas, ach, also da wird einem ja ganz anders.
Dann lass uns lieber über deine Lieblingsspieler sprechen. Gary Wilson hat 5-1 gewonnen gegen Sunny Akani. Ding Junhui hat ebenfalls 5-1 gewonnen gegen Jordan Brown, hat dabei die Gelbe verschossen auf dem Weg zu einem, Maximum Break. Sonst hätten wir sogar schon 3 gehabt. Ronnie O'Sullivan, 5-1 Sieg gegen Yao Peng Cheng. Nee, Robertson ist weiter, musste ein bisschen kämpfen gegen Ishpreet Shada, 5-3. Paar Matches haben wir noch, über die wir auch sprechen können. Zum einen, David Grace hat leider relativ klar verloren gegen Barry Hawkins mit 2-5. Und daran habe ich aber das Gefühl, das lag gar nicht so unbedingt am guten David Grace, weil allzu viel Tischzeit hat eben Barry Hawkins nicht gegeben.
Ja, Barry Hawkins war leider in Break-Laune, ne? Das ist dann ein Problem für viele und das schließt David Grace nicht aus. Und ich meine, die 69 da im dritten Frame, die der David gespielt hat, die war schon sehr, sehr schön anzuschauen. Also ich habe einfach das Gefühl, diese Saison steht ein anderer David Grace nochmal am Tisch und das macht mir richtig viel Freude, auch wenn es jetzt eben nur für 2 Frames gereicht hat gegen Barry Hawkins. Also ich würde dem halt schon auch mal ein paar angenehmere Auslosungen wünschen. Also, ich meine, wir werden noch gleich wahrscheinlich über die Auslosungsmethoden sprechen, siehe Ali Carter und seine Gegner. aber also ich finde, den David Grace erwischt das schon auch irgendwie so ein bisschen. Also erwischt ja alle irgendwo auf die gleiche Art und Weise. Aber also ich habe das Gefühl, der hätte viele Leute geschlagen, aber musste jetzt gegen einen Barry Hawkins spielen, der mit einer 129 angefangen hat. Es ist halt. Aber David hat, finde ich, von allen das beste Sightseeing gemacht, oder? Weil Karen Wilson hat auch extrem lecker aussehende Nudeln gegessen. Also da hätte ich schon auch Lust auf so eine Schüssel gehabt, ganz ehrlich. Aber David auch super viel unterwegs gewesen, hat sich Sachen angeschaut, Bilder gepostet. Also das freut mich auch immer für ihn, weil der ist ja wirklich jemand, der das genießt, Snooker-Profi zu sein. Und diese Dankbarkeit lassen ja auch einige öfters mal vermissen. Und deswegen ist es immer schön zu sehen, finde ich.
Ja, Flo Nüssler ja auch so ein bisschen. Noch das Problem von nicht ganz so einfachen Losen. Du hast es gerade angesprochen, Ali Carter. Ja, es ist schon interessant. Ne? Jedes Turnier hat ja eigentlich so unterschiedliche Setzlisten jetzt teilweise. Da gibt es ja durchaus ein bisschen Abwechslung. Aber ich glaube, wenn Stan Moody und Ali Carter übernächste Woche bei den Northern Ireland Open zum dritten Mal innerhalb von 4 Wochen aufeinandertreffen, dann wird Ali Carter den Stan Moody, glaube ich, mit einem sehr bösen Blick begrüßen. Nicht nur, weil er die 3. Niederlage in Folge verhindern will, sondern weil Stan Moody spätestens gestern dann dafür gesorgt hat, dass er wohl nicht auf Ali Carters Liste der Weihnachtskarten ist.
Oh ja, ich meine Stan Moody, das ist ja so putzig diese Saison. Und das ist immer schön, wenn er gegen jemanden gewinnt, der so wenig putzig ist wie Ali Carter und das jetzt also wirklich schon zum wiederholten Male. Das ist schon cool. Der Stan Moody, Das ist einfach eine coole Socke. Find das richtig nice. Der kam raus mit der 69, mit der 87. Der lag ja schon mit 4-0 in Führung. Und dann kam der Ali Carter aber nochmal in die Gänge und hat durchaus versucht, Sachen zu machen. Hat auch einen Century Break gespielt. Und dann kam trotzdem dieser 8. Frame, ne? Und Stan Moody. Entspannt, hat sich dann nicht aus der Ruhe bringen lassen, holt sich diesen knappen Frame, unter anderem mit einer 51, aber viel wichtiger waren am Ende die anderen Pünktchen, die er noch gesammelt hatte. Also, Stan Moody. Ja, also ich glaube, der beschwert sich nicht, dass er so oft gegen Ali Carter spielt. Wir beschweren uns auch nicht, solange er gewinnt, kann er wirklich ganz, ganz oft gegen Ali Carter spielen.
Sieht leider aktuell nicht ganz so gut aus für Stan Moody. Liegt schon, während wir sprechen, mit 0 zu 4 gegen Stuart Bingham, der spielt noch Snooker, hinten.
Hä?
Über den haben wir auch lange nicht geredet, habe ich das Gefühl. Aber wir haben auch gar keine Zeit mehr, über den heute zu reden. Wir haben nämlich immer noch ein paar Matches, über die wir sprechen müssen. Denn objektiv gesehen, vielleicht das Beste bisher waren zum einen die Leistung von Daniel Wells, der 3 Centuries hintereinander spielte und David Gilbert damit mit 5 zu 1 schlug. Aber ich glaube, das objektiv beste Match bisher der Woche war das zwischen Fan Jingyi und Si Jiahui. Was bitte haben die denn da für ein Offensivfeuerwerk abgeliefert?
Ja, das ist schon. Das ist von einem anderen Stern. Also das hat mich auch sehr gefreut für das lokale Publikum, oder? Also, was machen die denn? Das war geil. Das war einfach geil. Fan Jingyi, Si Jiahui und die beiden haben es auch verdient, ne? Super cool. Also das waren 105, ja, von Fan Jingyi, dann 127, dann die 128 immer eins drauf, ne, von Si Jiahui, einfach auch ein cooler Typ. Und dann noch die 141 am Schluss. Also das war eine Sternstunde. Das war richtig, richtig cool. Und ja auch nicht nur irgend so ein Century Break da von Si Jiahui, sondern es war sein 100. Herzlichen Glückwunsch in diesem Club. Das war eben diese 128. Was für ein Moment für ihn dann auch in China. Also richtig, richtig schön. Trotzdem für mich Mann der Woche bisher Daniel Wells. Ja, also das war cool. Ich meine, Daniel Wells, ja, ich habe ja schon immer an den geglaubt, wesentlich mehr als an David Gilbert. Und dann spielt der sowas und spielt auch 4 Century Breaks in Folge. Ich meine, was bitte? Nicht 4 in Folge. Nicht 4 in Folge, aber es waren 3 in Folge. Ja, das war auch schön. Und es war auch eine 128 dabei. Also toll. Toll, 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 Daniel Wells. Also, es freut mich, dass er so einen rausgehauen hat gegen David Gilbert, der, ja, über den wir im Moment wieder mal nur als Randnotiz sprechen können.
Ja, absolut. Und Daniel Wells spielt auch sehr gut weiter, führt aktuell schon 3-0 gegen Si Jiahui. Letztes Match, über das wir sprechen, und das ist eigentlich auch sehr positiv, weil in letzter Zeit wir eher in negativer Hinsicht über ihn gesprochen haben, über Robert Milkins, und zwar nicht in negativer Hinsicht persönlich, sondern einfach aufgrund der schwachen Ergebnisse und der durchaus reellen Gefahr, dass er seine Tourkarte verliert. So ein 5-2-Sieg gegen den amtierenden Weltmeister, auch wenn es nicht das beste Match der Woche bisher war, nimmt man dann bei Robert Milkins sehr gerne mit aktuell.
Ganz genau, ich meine, ja, das war wie so oft nicht das beste Match der Woche, an dem Robert Milkins beteiligt war. Andreas, Grüße gehen raus, ne? Es war aber ein Match gegen den Weltmeister und das hat er mit 5-2 klar gewonnen. Zhao Xintong hatte krankheitsbedingt Probleme, ne? Das müssen wir auch so ein bisschen jetzt hier relativieren. Also wir fangen jetzt nicht an, von der Formkrise von ihm zu sprechen. Jetzt basierend auf diesem Ergebnis, so richtig toll läuft die Saison nicht. Das ist nicht so, als würde er alles in Grund und Boden spielen. Finde ich auch eine gute Nachricht. Aber die viel bessere Nachricht ist Robert Milkins, ne? Toll. Also er wird sich ja wünschen, dass er dieses Tour-Survival-Thema abschließen kann in der ersten Saisonhälfte. Am liebsten würde er einen Titel gewinnen, hält er für so medium-realistisch, ne? Er ist mehr froh, dass er es schon mal geschafft hat, ein paar Titel sich zu holen. Also das finde ich auch immer, der Robert Milkins ist halt jemand, der nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund. Der hat, glaube ich, in seinem ganzen Leben noch nie was Strategisches gesagt, sondern du fragst ihn was und der antwortet, wie es ihm in den Kopf kommt. Finde ich super cool. Also auch jemand, mit dem man sich sehr, sehr gut unterhalten kann über Gott und die Welt. Und so schön, dass er jetzt hier gewonnen hat. Also freut mich total für ihn.
Freut uns auch. Wird heute Nachmittag dann treffen auf Jimmy Robertson. Der hat Joe O'Connor etwas überraschend deutlich mit 5-1 geschlagen. Kleiner Rückschlag für Little Joe, wenn man so möchte. Während wir sprechen, laufen bereits die ersten 8 Matches der Runde der letzten 32. Deswegen machen wir jetzt hier auch relativ schnell Feierabend, damit ihr uns auch noch hören, halbwegs aktuell hören könnt. Heute Nachmittag gibt es dann Highlights wie Ronnie O'Sullivan gegen Stephen Maguire, unter anderem Sean Murphy gegen Wu Yiza und Tep Chai-Onu gegen Barry Hawkins. Also wirklich toller Nachmittag, der uns da bevorsteht. Während wir hier sprechen, laufen bereits Matches wie Karen Wilson gegen Yuan Zijun, Danny Wells, wie gesagt, gegen Si Jiahui, Stan Moody schon so gut wie raus gegen Stuart Bingham. Darüber und über die Ergebnisse aus Albanien werden wir dann die nächsten Tage noch sprechen, wenn ihr uns hier wieder hört bei Total Clearance. Das war's von Cardi und mir für heute. Bis dahin.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oemeke.